Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Mein Name ist Annette Lennertz. Heute habe ich Boris Weihrauch, Landtagsabgeordneter der SPD, hier bei uns im Bermuda-Funkstudio und Harald Stockert. Er ist Direktor des Mannheimer Archivums, das die Mannheimer Stadtgeschichte aufbewahrt und, das ist ja das Besondere, auch wieder lebendig werden lässt. Ja, heute geht es um Ludwig Frank. Ludwig Frank ist einer der bekanntesten Mannheimer Politiker gewesen, wurde vor 150 Jahren im Mai am 23. geboren als im badischen Nonnenweiler. Von Beruf war er Rechtsanwalt und schaffte es schon mit 30 in den Landtag und bald in den Reichstag. Vom Kriegsgegner wurde er zum Kriegsbefürworter und meldete sich freiwillig an die Front. Dort fiel er in Frankreich schon wenige Tage nach Beginn des Ersten Weltkrieges im September. Seine Geschichte ist nicht uninteressant, zeigt sich doch daran auch der Wandel der SPD von der August-Bebel-Revolutionären Partei bis zu einer Partei der Reform, die sie heute ist. Aber vielleicht fangen wir von vorne an, vom Start. Herr Stockert, Sie können das vielleicht erzählen. Wie war seine Jugend? Wie kam er überhaupt zur Politik?
Gut, Ludwig Frank wächst auf in Nonnenweiher, das ist in südlicheren Teil Badens, also weit weg von Mannheim, in einer dörflichen Umgebung, in einem kleinen Dorf. Und ich denke, diese Dorfsozialisation hat ihn auch geprägt. Also er ist ein Mensch, der gewohnt ist, auf kleinem Dienstweg, wie man heute sagen würde, zu kommunizieren, der keine Scheu vor Menschen hat, die anzusprechen. Gleichwohl, er gehörte einer Minderheit an. Er stammte aus einem jüdischen Haus, einem jüdischen Kaufmannshaus, und konnte dennoch eine gute Ausbildung genießen, ging aufs Gymnasium und hat auch hier Förderung durch verschiedene Lehrer, teilweise auch jüdische Lehrer, erfahren. Und Frank reüssiert am Gymnasium und bekommt sogar den ersten Preis bei den Abschlüssen, als er Abitur macht.
Was war denn an der Abiturrede so besonders? Da gab es ja auch irgendwie ein Eklat.
Genau, also Frank hat sich hier lange vorbereitet und viel Mühe gegeben und er hat dann über die Bedeutung Lessings für seine Zeit gesprochen. Das ist zunächst mal ein recht unverdächtiger Titel und er hat es auch ausgeführt, Lessing als großer deutscher Dramatiker, der das Theater reformierte. Aber er spitzt es im Lauf der Rede immer weiter darauf zu, dass es Lessing um Gerechtigkeit geht. Und Gerechtigkeit, das führt dann Frank weiter aus, müssen wir von Lessing lernen, müssen wir übernehmen. Und natürlich wird hier ganz schnell die soziale Gerechtigkeitsfrage gestellt und damit wird das wilhelminische Deutschland von Frank bei seiner Abiturrede in Frage gestellt. Und das war natürlich zunächst mal ein Skandal, ne? Also die Honoratioren vor Ort fanden das natürlich zu Recht reichlich provokativ, sich von einem Penäler, der gerade das Abitur geschafft hat, sich die Leviten lesen zu lassen. Und es war tatsächlich die Diskussion, A, sollen wir ihm das Abitur aberkennen oder aber ihm überhaupt dann eine Urkunde zu verleihen. Also letzten Endes wollte man dann den Skandal doch nicht größer machen. Er hat sein Abitur bekommen und konnte dann auch studieren. Aber das war natürlich sicherlich ein Ereignis in Franks Biografie, das für ihn sehr prägend war. Mhm. Wie sehr Gerechtigkeit einerseits notwendig ist und zum anderen die bestehende Gesellschaft um 1900 oder 1890 spaltet.
Mhm. Ja, also da hat er ja schon mal einen kleinen Start hingelegt, ne, und gezeigt, wohin die Richtung geht. Und dann studierte er aber, ja, wie Sie auch, Herr Weihrauch, Jura. Wie kam er denn dann nach Mannheim? Und wie war überhaupt sein Einstieg in die Politik?
Nach Mannheim hat ihn nach seinem Jurastudium das Rechtsreferendariat geführt. Er hat dann hier auch in einer angesehenen Mannheimer Anwaltskanzlei bei Dr. Löb, einem jüdischen Rechtsanwalt, seine ersten beruflichen Meriten gesammelt, war dann dort angestellter Anwalt und ist dann parallel dazu politisch aktiv geworden, eben auch im Bereich der Arbeiterjugend, war auch sehr stark in bürgerlichen Kreisen aktiv. Er war meines Wissens auch im Liederkranz, im Sängerbund aktiv und hat sehr stark seine Fühler auch in zivilgesellschaftliche Organisationen ausgestreckt und ist dann in Mannheim schlussendlich auch in den Bürgerausschuss gewählt worden. Das ist sowas ein bisschen wie der Gemeinderat, hat da seine ersten politischen Spuren hinterlassen, wurde dann badischer Landtagsabgeordneter für den Landtagswahlkreis in Karlsruhe, interessanterweise, obwohl er in Mannheim wohnhaft war, und war dann schlussendlich 1907 als Nachfolger von August Dresbach dann SPD-Reichstagsabgeordneter, dann wiederum für den Reichstagswahlkreis Mannheim. Er war dann quasi parallel badischer Landtagsabgeordneter und Reichstagsabgeordneter und war dann nebenher aber auch noch Anwalt. Der hat dann sich später selbstständig gemacht, hat auch immer in Mannheim gewohnt bis zu seinem Tode. Unter anderem auch in den B-Quadraten, in B111, da war er beheimatet, hat er am Anfang auch dort seine Kanzlei. Ja, und das ist so ein bisschen, er hat Vielfalt in seiner Person vereinigt. Er war Politiker, er war Anwalt, er war bürgerlich engagiert. Also er war wirklich auf allen Gebieten sehr profund und sehr angesehen in der Mannheimer Stadtgesellschaft. Und hat natürlich auch auf Reichs-SPD, sagen wir mal, einen sehr guten Ruf gehabt als wortgewaltiger und charismatischer Redner und war auch sehr programmatisch mit eingebunden in die Führung der Reichs-SPD.
Ja, er war ja auch noch sehr jung, ne?
Also genau, er ist mit 25 eingetreten quasi in die
SPD. Ja, und dann mit 30 war er schon Abgeordneter, ne? Und
eine Blitzkarriere.
Im Landtag, ja. Jetzt, was waren denn so seine Forderungen? Was hat ihn denn so bewegt dabei?
Also man kann sagen, dass Ludwig Frank damals schon sehr reformorientiert war, also dem revisionistischen Flügel angehört hat. Und auch schon sehr stark orientiert darauf war, auch wirklich Verbesserungen für die Arbeiterschaft oder auch für die Menschen mit begrenztem Einkommen in Baden durchzusetzen, war da sehr, sagen wir mal, konsensorientiert. Und Punkte, die für ihn wichtig waren, war beispielsweise, wie gesagt, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der arbeitenden Bevölkerung. Und er hat auch, sagen wir mal, sich sehr stark eingesetzt im Bereich der Bildung, dass er auch für die Lernmittelfreiheit sich eingesetzt hat, was heute hier in Baden-Württemberg Verfassungsrang hat. Das war eher einer der Vordenker, der quasi dafür sorgt, dass Kinder in die Schule gehen können und dafür eben die Bücher und Lernmittel zur Verfügung gestellt bekommen. Das war damals revolutionär. Und da hat er sich für eingesetzt und er war auch einer der Ersten, der quasi auch schon in Koalitionen gedacht hat. Also er hat sich weder auf diese Totalopposition beschränkt, sondern er hat eben auch den sogenannten Großblock mit initiiert, mit Liberalen und Nationalliberalen und hat dadurch auch für die SPD damals wichtige Punkte schon damals zu der damaligen Kaiserzeit hier in Baden durchgesetzt.
Ach ja, also ich habe dann noch so eine interessante Geschichte gelesen, dass er damals ganz schön mit anderen Fraktionen in seiner Partei in Konflikt geriet. Also es ging da um die Teilnahme an einer Beerdigung eines Herzogs oder Großherzogs. Wie war denn das, Herr Stockert?
Genau, also 1907 stirbt der alte Großherzog Friedrich I., der natürlich der Inbegriff der Monarchie ist, der praktisch zur kaiserlichen Familie gehört und sprich damit auch Werte verkörpert, die eigentlich Sozialdemokraten ablehnen, die dafür plädieren, dass alle Menschen gleich sind. Ne? Der Friedrich I. ist es ja qua Geburt in dieses Amt gekommen. Und jetzt geht es darum, ehren wir diesen verstorbenen Monarchen dadurch, dass wir an seiner Beerdigung teilnehmen. Und da gab es einen Dissens innerhalb der Sozialdemokraten und Ludwig Frank entscheidet sich hier dafür, bei der Beerdigung teilzunehmen. Und das ist sicherlich ein Teil seiner Großblock- oder Koalitionspolitik. Frank wird dadurch auch nicht nur kritisiert, sondern auch angefeindet, sowohl in Baden als auch auf Reichsebene. Für mich ist das Ganze insofern interessant, weil es zeigt, dass Frank immer an bestimmten Punkten auch symbolische Zeichen setzt. Es lässt sich bereits in seiner früheren Zeit beobachten. Also er wird ja praktisch als der Inbegriff des Reformisten oder Revisionisten dargestellt. Das ist sicherlich richtig. Aber als junger, 25-jähriger Sozialdemokrat ist er erst einmal, wie Oskar Gegg das dargestellt hat, ein jugendlicher Brausekopf, also ein Radikaler.
Ne? Also hat er Marx und Engels gelesen?
Natürlich, der war da voll mit dabei. Und es gab, und da will ich die Parallele ziehen, in Mannheim eine große Diskussion darüber, soll die SPD politische Verantwortung ergreifen? Soll sie beispielsweise in einem Parlament die Vizepräsidentschaft annehmen? Und Frank war da strikt dagegen. Aber er in der Diskussion mit Freunden, mit Parteigenossen, lässt er sich überzeugen. Weil das Ding ist, man will etwas bewegen in der Koalition oder in der produktiven Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner. Genau sowas muss man dann auch annehmen 1907.
Also taktisch ist er dann vorgegangen.
Genau, und sicherlich spricht auch was Empathisches dafür. Also er weiß natürlich, dass der Großherzog Friedrich I. sehr, sehr beliebt war beim Volk, auch bei Arbeiterinnen und Arbeitern.
Ach so. Ja. Ja gut, aber Bebel hat das ja nun überhaupt nicht toll gefunden. Ich meine, der war ja wirklich antimonarchistisch und wie eigentlich die Sozialdemokraten ja am Anfang auch waren. Wie war dann sein Verhältnis zu Bebel? Die waren ja zusammen im Reichstag und Bebel war ja der Chef und er der junge Spund, Herr Weihrauch.
Ja, das ist schon richtig. Bebel ist ja quasi so der, kann man schon fast sagen, der Urahn der Sozialdemokratie. Hoch verehrt, immer noch heute, auch immer noch hoch verehrt. Und Frank war so ein bisschen was, ich will das Wort verwenden, ein bisschen was wie sein Ziehsohn. Also man sieht auch in den Reden, die er gehalten hat und wie er ihn auch so ein bisschen, ich will nicht sagen großväterlich, auch immer begleitet hat. Weil Frank war natürlich schon jemand, der auch mal sprichwörtlich quer am Stall stand mit seiner Programmatik. Und Bebel hat eigentlich immer so ein bisschen auch die schützende Hand noch über ihn gehalten. Auch als dann wirklich die Auseinandersetzungen auf Reichsebene, ich will nicht sagen eskaliert sind, aber dann wirklich auch sich zugespitzt haben, hat Bebel immer noch darauf geachtet, weil er in ihm schon sowas wie auch einen legitimen Nachfolger gesehen hätte. Und hat ihn dann auch davor bewahrt, quasi weitere Ordnungsverfahren eben auch auf Parteiebene gegen sich gelten lassen zu müssen.
Nach diesem Beerdigungsskandal?
Unter anderem. Es gab aber noch auch programmatische Themen. Nämlich da ging es auch um diese Großblockpolitik, die immer wieder kritisiert wurde. Er hatte damals auch als einer der ersten mitinitiiert, dass die SPD einem Haushalt zugestimmt hat. Und das war natürlich, sagen wir mal, ein Tabubruch auf Reichsebene. Und er hat es immer sehr gut begründet. Wir hatten es ja gerade davon, dass er sehr stark programmatisch und an kleinen Verbesserungen orientiert war und gesagt hat, wenn wir als Sozialdemokratie in einem Haushalt was für die hartarbeitende Bevölkerung, für die ärmeren Menschen erreichen können, dann müssen wir dem im Endeffekt auch zustimmen und es eben nicht den konservativen Monarchisten überlassen. Und das war auch sehr erfolgreich, aber das hat natürlich auf Reichsebene zu erheblichen Widerständen gesorgt. Und da waren natürlich auf den Parteitagen Redeschlachten und Duelle. Und da hat Bebel aber immer auch versucht, die schützende Hand über ihn zu halten.
Ja, obwohl er häufig andere Meinung hat.
Das ist ja das Spannende. Das ist richtig, Bebel war anderer Meinung, aber er hat, ich will mal sagen, er hat ein bisschen, ich will einen Nacken an ihm gefressen, aber man hat auch in den Reden immer wieder gemerkt, dass er ihn sehr, sehr schätzt.
Also er hat das Potenzial erkannt.
Genau,
ne?
Ja, also das kann man so sagen.
Unterschiedlicher Meinung im Detail, aber ja. Er merkt, da ist eine Kraft, ja, die uns weiterbringen wird. Das ist das Spannende.
Also ich meine auch daraus ein bisschen zu lesen, dass er ihn schon so als gerne als Nachfolger aufgebaut hätte oder ihn so als Nachfolger gesehen hätte.
Und ein Ziel der Sozialdemokraten war ja damals die Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts. Und ich glaube auch, Ludwig Frank hat sich da auch sehr stark gemacht dafür. Das war ja ein großes Problem, zumindest auf Reichsebene, ne?
Genau, vielleicht sollen wir es kurz mal erklären. Dreiklassenwahlrecht heißt, das ist keine gleiche Wahl. Heute ist es ja so, dass jede Stimme gleich zählt, egal von wem sie ist. Und damals wurde die Wählerschaft nach Steuerklassen eingeteilt, in Preußen im Idealfall in drei Klassen. Das heißt, das niedrigste Drittel der Steuereinkommen, das mittlere Drittel der Steuereinkommen, das höchste. Und das wurde dann praktisch umgesetzt in Stimmen im Preußischen Landtag. Und das heißt, dass die Stimme eines reichen Menschen viel, viel mehr zählte als das eines Arbeiters, der eben kein Reichtum, keine Steuern groß gezahlt hat. Und diese Ungleichheit, die rührt sicherlich aus dem ständischen System des 18. Jahrhunderts zurück. Das ist natürlich für jemand wie Frank eigentlich ein absolutes No-Go. Wir haben kurz vorhin über Abitur gesprochen, da hat er schon gesprochen über Lessing und die Gerechtigkeit. Wir müssen gerecht sein und natürlich ist ein Wahlrecht, das die Stimmen nicht gleich macht oder gleich setzt, alles andere als gerecht. Und deswegen kämpft Frank gegen dieses Dreiklassenwahlrecht. Wir haben das Dreiklassenwahlrecht in Preußen im Landtag, im größten Staat, der natürlich von einer sehr reaktionären Kaste geprägt ist. Und das hat dann Auswirkungen dahingehend, dass beispielsweise 1912 war es, glaube ich, die SPD über 30% der Stimmen hat, aber nur 2% der Sitze. Da spiegelt sich diese Ungerechtigkeit wieder und das ärgert den Frank maßlos. Eigentlich ist er ja ein Reformist, aber da geht er buchstäblich auf die Barrikaden und fordert den Massenstreik. Und das ist natürlich ein ganz großes Politikum. Ja? Also Massenstreik A, wir haben das sogenannte Mannheimer Abkommen, dass die Gewerkschaften sagen, uns redet niemand rein. Die Partei hat nicht zu sagen, dass wir zu streiken haben. Wir streiken für Arbeitserleichterung, Arbeitszeiten und sowas. Und auch, ich sage jetzt mal, den Radikalen oder den maßgeblichen Kräften in der SPD war das natürlich der falsche Zeitpunkt. Die wollen jetzt keine Massenstreiks gegen das Dreiklassenwahlrecht, sondern die wollen irgendwann die Revolution, aber nicht jetzt.
Aber da war er radikal.
Da war er, ja. In diesem Punkt Gerechtigkeit, da war er absolut
radikal. Es gab
radikal.
Ja auch noch einen Kaiser, darf man nicht vergessen. Ne? Sie haben da ein Plakat mitgebracht von Wahlen. Können wir das ganz kurz mal anschauen? Das ist jetzt erst aufgetaucht, gell?
Ja, wir
Im
haben...
Im Archivum.
Genau, wir haben vor circa einem Monat, habe ich eine Mail bekommen von einer Privatperson, die im Keller aufgeräumt hat, eines Verwandten. Und da ist ein Wahlplakat aufgetaucht von 1907. Und im Original, da steht ganz groß drüber, das Vaterland ist in Gefahr, die nationale Ehre Deutschlands ist verletzt. Denkt man, das ist ja ein sehr pro-staatliches, pro-kaiserliches, pro-nationales Plakat. Aber auf der zweiten Seite findet man dann ganz groß Dr. Ludwig Frank, wählt Dr. Ludwig Frank. Damals wurde auf Wahlplakaten noch ganz lange Texte geschrieben. Wir können das jetzt im Einzelnen gar nicht durchgehen.
Ja, aber es ist wirklich ein Plakat, da sind zwei Überschriften und alles andere klein wie eine Zeitung. Ne?
Genau, ja. Wie eine Zeitung eigentlich. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann reagiert Frank hier auf einen Vorwurf. Das Vaterland ist in Gefahr, deswegen müssen wir die Rüstungsausgaben erhöhen. Das steckt dahinter und er sagt, das ist Quatsch. Wir müssen nicht die Rüstungsausgaben erhöhen. Wir haben das Jahr 1907. Tatsächlich ist es so, dass die Regierung damals einen erhöhten Wehretat einbringt. Und für was braucht sie das? Für den Kolonialkrieg in Deutsch-Südwest. Das steht da drin. Okay. Frank schreibt auch ausdrücklich von den Leuteschindereien, von den Morden dort unten. Das wollen wir nicht unterstützen, zumal sich Kolonien eh nicht lohnen. Mhm. Er sagt ganz deutlich, wir haben genug Truppen da unten und die sollen aufhören, Aufstände zu bekämpfen. Wir brauchen das Geld nicht für den Wehretat und deswegen ist das Vaterland nicht in Gefahr. Also eigentlich ein sehr progressives und fast schon aktuelles Plakat.
Ja, Herr Weihraucher, es ging ja dann weiter. Also die Diskussion über Rüstung ging ja weiter und 1913 roch es ja schon nach Krieg. Wie war denn das da? Da haben ja eigentlich die Sozialdemokraten so international sich zusammengeschlossen, haben gesagt, wir wollen jetzt nicht uns gegenseitig bekämpfen, französische Sozialdemokraten, deutsche Sozialdemokraten, aber auch andere. Wie war da der Stand von Ludwig Frank?
Also Frank war jemand, der sehr früh auf die Gefahr eines drohenden Weltkrieges hingewiesen hat und er auch versucht hat, gerade auch den Austausch mit französischen Abgeordneten, auch gerade auf, im Bereich der sozialistischen Internationale, also mit Abgeordneten auch der sozialistischen Fraktion in Frankreich, auch mit Jean Jaurès war er ja verbunden und hat auch versucht, eine Friedenskonferenz in der Schweiz ins Leben zu rufen, um einfach versuchen, diese Eskalationsspirale, die dann schlussendlich in den Ersten Weltkrieg geführt hat, frühzeitig zu unterbrechen. Aber er hat aus meiner Sicht dann irgendwann schon resignierend feststellen müssen, dass diese Spirale, die wir natürlich jetzt aus der jetzigen Betrachtung da natürlich erkennen, dass die nicht mehr aufzuhalten war. Das ist so ein bisschen auch die Tragik in seiner Figur an der Stelle, auch als politische Funktion, dass ihm das dann nicht gelungen ist, quasi diese Spirale aufzuhalten, dass es am Schluss dann im Ersten Weltkrieg eben mündete und auch insbesondere Frankreich und Deutschland dann in den Schützengräben gegeneinander kämpften.
Die SPD hat da ja auch eine große Kehrtwende gemacht. Es war ja noch so, dass es sogar große Demonstrationen gegen den Krieg und so gab im Juli oder so.
Genau,
Juli,
ja.
1914, wo er, glaube ich, auch noch mitgemacht hat, Frank, ne?
Genau.
Und dann aber
und dann ist es gekippt und
im September oder war es im Reichstag?
Das ist natürlich für mich jetzt natürlich im Nachhinein schwer nachvollziehbar, wie dann innerhalb von wenigen Monaten man quasi mit in diesen, sagen wir, diesen Kriegstaumel, kann man fast sagen, mit eingestimmt ist. Aber es ist tatsächlich so, dass er dann am Schluss sich tatsächlich auch dann freiwillig an die Front gemeldet hat und dann unglücklicherweise auch in den ersten Kriegstagen dann in Frankreich im Feld gefallen ist.
Unglaublich, wie schnell das ging. Ich habe hier noch so ein Zitat vom 25. Juli 1914 mir rausgeschrieben. Und da verkündet der Parteivorstand, überall muss den Machthabern in den Ohren klingen, wir wollen keinen Krieg, nieder mit den Kriegen, es lebe die internationale Völkerverbrüderung. Und September war es dann schon soweit. Das ist ja Wahnsinn, ne?
Ja, sogar im August. Innerhalb einer Woche kippt das Ganze.
Ja, innerhalb einer Woche.
Letzten Endes haben wir natürlich eine sehr erhitzte Gesellschaft, schon seit mehreren Jahren. Und ich glaube, also rückblickend, die Initiativen von Frank, die waren idealistisch, aber die kamen zu spät. Man hätte dieses Feld früher bereiten müssen. Also die Bereitschaft zu zündeln, den Krieg als reale Option zu sehen, Das hätte man früher angehen müssen. Das ist jetzt allerdings ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das ich jetzt nicht an Ludwig Frank allein festmachen möchte. Mhm. Und die Spirale hat sich dann schon so weit gedreht, dass letzten Endes dann auch die Sozialdemokraten bewusst diesem Vorwurf entgegentreten wollten, sie seien vaterlandslose Gesellen. Also man muss natürlich sehen, die haben eine schwierige Vergangenheit, lange verboten. Und das ist ja gerade mal 20 Jahre her, dass die wieder zugelassen werden, die Sozialdemokraten als Partei. Und sie werden natürlich auch die folgenden Jahre immer diffamiert. Dieses Unpatriotische, das steht immer im Raum. Hier auch beim Wahlplakat von 1907. Gegen das wehrt sich Ludwig Frank 1914, aber auch ein großer Teil der Parteiführung. Und deswegen schließen die den sogenannten Burgfrieden mit den Machthabern in der Hoffnung, dass man durch die Beteiligung am Krieg dann tatsächlich die innerdeutschen Verhältnisse auch verändern könnte. Dreiklassenwahlrecht oder sowas. Aber die denken dann noch nicht an die Abschaffung der Monarchie.
Mhm. Ja, war er dann ein Umfaller, kann man das sagen? Oder die gesamte SPD, weil die ja also eigentlich eine Friedenspartei war?
Ich glaube, es ist schon so in die Richtung, wie Herr Stockert sagt, dass man irgendwann an einem Punkt war, wo man wahrscheinlich auch selbst glaubte, sich da entsprechend einreihen zu müssen. Jetzt kann man das natürlich historisch im Nachgang bewerten. Mhm. Aber das möchte ich mir eigentlich nicht anmaßen an der Stelle, weil darüber weiß ich jetzt persönlich auch zu wenig. Ja, deswegen, es ist natürlich eine gewisse Tragik dann auch, dass die Person, die sich mit am meisten dafür eingesetzt hat, dass es eben nicht zu diesem Krieg kommt, dann einer der ersten prominenten Politiker ist, der in diesen Krieg fällt. Wahrscheinlich sogar einer der wenigen prominenten Politiker, der überhaupt in diesen Krieg fällt. Das ist ja das Zeichen des Krieges, dass bestimmte Menschen eher fallen als andere Menschen oder im Krieg sterben. Aber er war jemand, der dann sich an die Front gemeldet hat und tragischerweise verstorben ist. Ich glaube, dass Ludwig Frank, wenn er diesen Krieg überlebt hätte, eine tragende Rolle auch in der Sozialdemokratie der Weimarer Republik hätte spielen können, auch aufgrund seiner charismatischen Persönlichkeit. Und wenn Sie erlauben, an der Stelle auch mal nochmal vorausschauen, der war ja schon sehr pragmatisch und reformistisch orientiert. Wenn man sieht, dass dann Ende der 50er Jahre die SPD den Weg von der marxistischen, in Anführungszeichen, Kaderpartei hin zur Volkspartei gegangen ist mit dem Bad-Godesberger Programm und man damit auch, sagen wir mal, die den Grundstein gelegt hat dann für die Regierungszeit von Willy Brandt, Helmut Schmidt, auch, sagen wir mal, diese tollen Wahlergebnisse, die auch Willy Brandt gerade geholt hat, dann war er aus meiner Sicht schon jemand, der frühzeitig, wahrscheinlich ohne es zu wissen, aber antizipiert hat, welchen Weg die SPD dann später auch in der Bundesrepublik gehen wird. Und das macht ihn ja dann auch so besonders, dass er das frühzeitig erkannt hat, welchen Weg die SPD in Deutschland gehen muss. Und es ist dann natürlich eine gewisse Tragik, dass er das so nicht mehr miterleben könnte. Und vielleicht wäre auch die Geschichte der Weimarer Zeit anders geschrieben worden, wenn eine solch charismatische Führungspersönlichkeit für die Sozialdemokratie diese Weimarer Republik hätte mitgestalten können.
Ja, mal zurück nach Mannheim. Wie gedenkt denn Mannheim diesen Politiker? Es gibt ja die Ludwig-Frank-Schule und ein Denkmal.
Genau, es gibt die Ludwig-Frank-Blocks, es gab früher noch die Ludwig-Frank-Kaserne. Aber lassen Sie uns über das Denkmal reden, das ist ja derzeit auch wieder in den Medien. Es wurde ein Denkmal errichtet in den 1920er Jahren, ich glaube 1924 oder 1926, und zwar im unteren Luisenpark, in dem direkt an Ludwig Frank gedacht wurde. Ludwig Frank war ja aufgrund, weil er Sozialdemokrat war und zweitens vor allem, weil er auch noch jüdischer Herkunft war, natürlich ein Ziel und Hassobjekt der Nationalsozialisten. Und eine der ersten symbolischen Aktionen 1933 ist die Beseitigung dieses Denkmals.
Schon 33,
genau. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, die junge Bundesrepublik und Mannheim, die erinnern sich wieder an Ludwig Frank, und 1950 wird dann, man kann sagen, ein Ersatzdenkmal geschaffen, wiederum im unteren Luisenpark. Es geht die Rede davon, dass ein Teil des alten Denkmals davon verwendet wird. Wenn, dann kann das nur dieser untere Stein sein. Also das ursprüngliche Denkmal, das waren mehrere Blocks übereinander mit einer großen Medaille mit Silhouette und noch einem Stern obendrauf. Und was wird nach dem Zweiten Weltkrieg daraus? Es wird daraus ein Quader, ein kleiner Kubus, und auf dem steht dann eine Statue von Bleker, einem Künstler, der damals sehr angesehen war, der aber eine sehr starke NS-Vergangenheit hatte, wurde darauf gestellt 1950 von der damaligen Stadtpolitik. deren SPD-Oberbürgermeistervorstand Hermann Heimerich als Denkmal so ausgewählt.
Und Bleker war Nationalsozialist.
Er gehörte zumindest zu diesen gottbegnadeten Künstlern. Er hat sich im Dienste des Nationalsozialismus gestellt. Ob er ein Parteibuch hatte, das weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich hat er sich exponiert. Aber er hat, sagen wir mal so, den Turnaround nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, sodass er in der jungen Bundesrepublik nach wie vor ein anerkannter Künstler war oder blieb. Und das hat natürlich jetzt aus heutiger Sicht, ja, einen Geschmack, einen sehr steigen Geschmack, vor allem, weil das nicht offengelegt wird im Moment am Denkmal. Deswegen gibt es eine Diskussion, initiiert, kann man sagen, teilweise vom Mannheimer Morgen, aber auch von der Bürgerschaft. Und ich kann jetzt als Leiter des Archivums sagen, dass sich unser neuer Kulturbürgermeister Thorsten Riehle dieses Themas angenommen hat. Es wird einen Arbeitskreis geben, an dem Kunsthalle, wir, das Archivum, aber auch bürgerschaftliche Institutionen, Vereine, Mannheimer Altertumsverein und so weiter mitwirken und wo man versucht, ein Konzept zu entwickeln, wie können wir A, Ludwig Frank gedenken, das ist ja das eine, und B, was machen wir mit dem Denkmal? Ob das beides zusammengeht, das wird dieser Prozess ergeben.
Ja, vielen Dank. Das war unser Podcast zum Thema Ludwig Frank. Ich bedanke mich bei Boris Weihrauch, Mannheimer Landtagsabgeordneter der SPD, und Harald Stocker, Direktor des Archivums. Und mein Name ist Annette Lennertz.
Sie hörten
Geschichten aus dem Bunker, der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.